Und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des ETCG-Podcasts. Heute ist der Moderator Claudio Kirchmeier und mein Gast ist heute Michel Grüner. Stellst du bitte mal kurz vor?
Ja, das bin ich. The one and only, the legend.
Ein legendärer Yu-Gi-Oh!-Spieler, genauso wie ich, die viele Zeit auch auf ETCG und auf Turnieren verbracht haben. Nur die Frage ist jetzt, was ist aus uns geworden, beziehungsweise was ist aus Michel geworden? Wir haben ja beide zum Yu-Gi-Oh!-Spielen aufgehört. Und die Frage war, wann war dieser Zeitpunkt bei dir? Du warst zum Beispiel das letzte Mal, wenn ich mich erinnern kann, 2015 bei Stefan Raab und hast zusammen mit Joshua Schmidt und anderen das Yu-Gi-Oh!-Spiel der deutschen Fernsehgesellschaft beigebracht. Wie ist es dann auch weitergegangen?
Ich kann es relativ schwierig überhaupt noch insgesamt einordnen. Stefan Raab war auch nochmal so einfach ein geiler Meilenstein, den Leuten ein bisschen zu erzählen, was man macht. Auch das ein bisschen aus dem Nischendasein zu holen und sagen, hey, es gibt wirklich Leute, die das kompetitiv spielen, dass da was dahinter ist und nicht nur dieses Pausenhofgehabe sozusagen. Das war eigentlich ganz cool. Und ich weiß, wie gesagt, noch das letzte große Event war dann eben, ich weiß, ich war wahrscheinlich davor, ne, die YCS in Prag sozusagen nach dem Ban, wo ich nochmal getoppt habe. Ich glaube, das war ungefähr das letzte Event, wenn ich mich richtig erinnere. Noch damit. Oh Gott, wie hießen die ganzen Sachen? Mit den ganzen, oh, was waren das?
Necros?
Bryneck und so, ja. Bryneck und so, genau.
Und
mit den Rituals.
Wieso? Ja. Also, du bist ja dann, glaube ich, nicht mehr so auf Turniere gegangen, sondern hast dich mehr auf das Streaming konzentriert und hast geschaut, dass du auch auf Events wie von Complexity Card Gaming so die Streams kommentierst. Wie ist das dann gelaufen?
Genau, also an sich war es halt so, ich habe halt. Man muss ganz ehrlich sagen, Konami nimmt einem halt irgendwie den Spaß. Ich glaube, das machen die vielleicht auch heute noch an vielen Spielen. Wie gesagt, da habe ich dann gesagt, okay, nach dem Ban, komm, machst du nochmal, zeigst du nochmal, das geht nochmal. Hab da dann, wie gesagt, top, war okay. Und dann habe ich auch so gemerkt, okay, wie du es auch selbst weißt, du kannst echt viel gewinnen, aber es wird niemals reichen, um davon leben zu können. Außer du bist halt jetzt irgendwie Händler oder sowas, ja. Das heißt, vom Spielen wirst du in Yu-Gi-Oh! Nicht leben können. Ich weiß nicht, ob sich es heute geändert hat, aber damals war es unmöglich. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich muss eine Alternative finden. Und da war eben auch noch die Zeit von CCG sozusagen, die gesagt hat, hey, cool, wir haben Events, kannst du die kommentieren? Und also, ist super mein Ding, Events kommentieren, Spiele kommentieren. Da habe ich halt gemerkt, wenn ich selbst nicht mehr so dahinter bin, fehlt mir einfach diese Knowledge, die ich vorher hatte, um auch gut spielen zu können. Und nachdem ich halt gesagt habe, selbst für mich, boah, ich will eigentlich jetzt nicht mehr da wirklich ins Spielen einsteigen, war es aber auch für mich sozusagen der nächste Schritt zu sagen, hey, ich kann das nicht mehr kommentieren, weil ich habe einfach nicht mehr das Level. Ja, ich habe einfach nicht mehr das Level, den Leuten das zu erklären, was ich früher erklären konnte. Und habe dann gesagt, ja, kann ich nicht mehr machen, würde ich gern, kann ich aber nicht mehr.
Ja,
sozusagen musste ich dann eine Alternative finden für mich.
Ja, es ist schwierig. Also, ich merke das auch, wenn ich heutzutage irgendwelche Streams zuschaue. Also, wenn man das nicht aktiv spielt, das Spiel verändert sich auch so schnell. Also, da kommen so viele Karten heraus. Also, wenn man sich die Weltmeisterschaft anschaut, da schaut man zu, wie der eine 10 Minuten an seinem ersten Zug spielt. Da denke ich mir dann halt als Zuschauer und als Spieler immer, also woran ist denn der Spaß, wenn man eigentlich da sitzt, der andere fängt an, 10 Minuten lang und du hast verloren. Da ist irgendwie, wow, sehr viel Interaktion. Also.
Das Problem ist einfach, das Spiel an sich ist nicht zuschauerfreundlich, deswegen wird es auch nie auf Twitch irgendwie boomen oder sowas. Die haben immer noch diesen Vorteil, oh, Yu-Gi-Oh! Aber wenn da jemand reinschaut, ich meine, ich habe lange gespielt, ich habe zwar nie mit Duel Links oder irgendwas gespielt, aber ich schaue rein und verstehe null. Ja? Man versteht einfach null. Ja? Wenn ich bei Counter-Strike reinschaue oder sowas, dann weiß ich, die einen müssen die anderen abballern, fertig. Ja? Kann man halbwegs als casual nachvollziehen, aber die Yu-Gi-Oh!-Streams sind halt wirklich für die Leute, die es halt wirklich auch intensiv spielen.
Also nur für Yu-Gi-Oh!-Spieler.
Genau, das ist nicht die breite Masse, wo man sagt, ey cool, ich habe mich da auf Twitch verirrt, weil da sind 2000 Leute, die da zuschauen, schaue ich mal rein und man versteht halt nichts.
Und wie ist das? Ich kann mich noch erinnern, also du hast ja dann zum Hearthstone-Spielen angefangen und das Zitat von dir war, ja, Hearthstone, Ich, ein Computer, keine Judges, wer will mich da noch besiegen? Wie ist es dir damit ergangen?
Das war eigentlich super nice. Man muss sich halt einspielen ein bisschen. Ich habe einfach gesagt, okay, cool, wenn es in Yu-Gi-Oh! Praktisch nicht klappt, damit irgendwie Geld zu verdienen, dann vielleicht eben im Online-Bereich sozusagen, deswegen ein Online-Kartenspiel, Hearthstone, wo da noch gar nicht so lange draußen war, deswegen auch die Turnierszene nicht so groß, aber natürlich habe ich Ende der Open Beta erst angefangen. Dementsprechend waren da halt andere Leute vielleicht schon 1,5 Jahre oder was voraus. Wo man natürlich einen Unterschied merkt. Das ist das Allergleiche in Yu-Gi-Oh! Wenn du da halt jemand hast, der einfach 2 Jahre das schon intensiv länger spielt, ist er halt besser. Das heißt, da hat man nicht so das gehabt wie in Yu-Gi-Oh! Gut, ich muss nochmal kurz ausholen. In Yu-Gi-Oh! War es halt dann immer so, ganz früher musstest du dich ja auch reinfuchsen. Das heißt, du hast halt, niemand war von Anfang an gut. Ja, das ist einfach so. Das braucht halt einfach 2-3 Jahre intensiv spielen, dass du dich sozusagen irgendwo vom No-Name irgendwo da mal hochspielst, wenn du dran bleibst. Und das ist das Allergleiche bei Hearthstone. Das bräuchte man auch. Und ich habe das dann eigentlich geschafft sozusagen, habe da auch ganz gut Kontakte geknüpft und habe dann auch auf der DreamHack, das sind sozusagen die großen Events, einmal Summer und einmal Winter DreamHack, das sind so die großen Events, da war ich dann bei meiner ersten DreamHack direkt Top 16.
Also sowas wie eine Weiße S vergleichbar, oder?
Genau, war da direkt Top 16. Ist da auch wesentlich schwieriger, weil es, wie gesagt, direkt Top 16 Cut ist, also richtig, richtig hart sozusagen. Nicht irgendwie dann Top 64 und dann Single Elimination, sondern wirklich Top 16. Das war richtig nice. Und hat auch richtig Spaß gemacht sozusagen. Aber es ist halt wirklich verdammt viel Arbeit. Und ich habe dann auch irgendwann so gemerkt, okay, jeden Tag zu zocken, das ist halt dann nochmal was anderes. Mhm. Und dann war halt die Frage, ob man anfängt zu streamen. Ich habe ein bisschen gestreamt, aber das ist auch so ein Ding, das musst du halt leben. Ich sehe das irgendwie an Nuralka oder an Ayantan sozusagen, die halt einfach coole Streamer sind. Aber die machen es halt tagtäglich und sind auch mit einer Freude dabei. Der Unterschied ist halt auch nochmal bei Twitch. Die Leute, also es gibt 2 Möglichkeiten auf Twitch zu streamen. Und zwar entweder du machst einfach mehr dieses Entertainment. Ja, das heißt, du bist vielleicht nicht oberste Weltspitze sozusagen im Zocken, aber halt ganz gut. Aber du entertainst die Leute halt einfach. Das war aber eigentlich nie mein Ziel, weil ich immer gesagt habe, wenn ich zocke, dann will ich eigentlich versuchen, 100% oben dabei zu sein. Und das ist dann halt nicht immer so attraktiv für Leute auch zuzuschauen. Mhm. Ja, ich meine, die können natürlich was lernen, aber wie man so sagt, ne, ein Lernbuch ist nie so attraktiv wie ein Comic. Ja. Mhm. Und dementsprechend habe ich da dann irgendwann gesagt, okay, ich will eigentlich, wenn dann über die Turnierszene kommen und über irgendwie Preisgelder oder über ein Team. Aber da war es dann einfach so, weil ich gesagt habe, boah.
Also ist es nicht so, also für mich Hearthstone sehe ich, also ich finde es recht einfach, nur woran soll bei mir scheitern, also ich denke mal, da könnte ich locker, keine Ahnung, mich sicher für die Weltmeisterschaft oder so qualifizieren, nur das Problem, was ich bei dem Spiel sehe, ist, dass man einfach so viel Zeit rein investieren muss, wo du spielen, wo du nichts anderes tun kannst, außer dieses Hearthstone zu spielen, dass es sich einfach, wenn man jetzt nebenher studiert oder Arbeit hat, sich das eigentlich nicht ausgeht, dass man das professionell spielen kann, weil es wen anders gibt, der macht 8 Stunden am Tag nichts anderes, als wie Hearthstone zu spielen. Und das ist einfach, also so das Spiel selbst ist ja nicht so komplex, aber die ganzen Karten zu haben, wenn du kein Geld investieren willst, dann musst du viel spielen, damit du die ganzen Booster kriegst, ja, also die Geld ganzen Decks kennenzulernen und so.
Geld musst du auf jeden Fall investieren. Das ist das Allergleiche, als wenn du irgendwie sagst, du fängst mit Yu-Gi-Oh! An, kaufst dir ein paar Booster-Packs oder so und versuchst dich hochzutauschen. Ja, das kannst du genauso machen, ja. Aber das dauert ewig viel Zeit, du brauchst ewig viel Glück und musst ewig viel Energie investieren, ja. Das ist in Yu-Gi-Oh! Nichts anderes. Und Hearthstone ist das Allergleiche. Entweder spielst du unendlich viel, ja, sozusagen, um Karten zu bekommen, oder du investierst halt ein bisschen Geld, ja. Und das Geld ist auch, würde ich sagen, einigermaßen, ja, ist halt ein Hobby, ne? Hobby kostet immer Geld, theoretisch.
Ja, es ist schon brutal, weil wenn du vergleichst, also in Yu-Gi-Oh! Kaufst du Karten und die Karten kannst du dann, wenn es schlecht läuft, wieder verkaufen. In Hearthstone kaufst du Karten und das war's, das Geld ist weg. Das kriegst du nie wieder, außer du gewinnst irgendein Turnier.
du kannst die ja sozusagen dusten und dann kriegst du für, also du kannst praktisch Karten zerstören und für die Karten zerstören kriegst du Staub und aus dem Staub kannst du neue Karten selber machen.
Ja, nur das den heißt, Staub oder die Booster oder so, das kannst du nie wieder zu Geld machen, weil es keinen Tausch gibt unter den Spielern. Das heißt, deine Karten gibt es genau nur für dich und das heißt, wenn du da Geld ausgibst, dann ist es weg, unter Anführungszeichen. Das ist halt WoW. Das.
Ich glaube, du hast vielleicht schon mal WoW oder hast gespielt. Alles, was virtuell ist und jetzt nicht irgendwie Blockchain-mäßig irgendwie ist, ist ein Luftschloss, was du halt hast. Und
naja,
du
wobei, schön
ausschmückst, was du aber nie wieder verkaufen kannst.
Bei WoW kannst du schon die Items handeln untereinander und kannst halt so, unter Anführungszeichen, wieder zu Geld kommen. Aber bei Hearthstone ist es wirklich so, das ist wirklich nur in dem Spiel und du kriegst es aber von dem Spiel. Also, weiß nicht, ob man da Accounts verkaufen tut oder so mit Karten, aber sonst kommst du eigentlich nie wieder zurück zu dem Geld. Also, das ist ein bisschen das, was mir am Herzen, also, wenn es irgendwie so Handel zwischen Spiele oder so geben wird, wäre man gewillter, dass man da Geld rein investiert, weil im Notfall kann ich es wem anders geben oder ich kann es ihm verkaufen, aber ist halt. Könnten es nur irgendwie verbessern, dass man da mehr davon hat, wenn man da, weil, keine Ahnung, da kosten 50 Booster oder so, kosten über 50, 60, 70 oder 80 Euro, was schon ziemlich viel ist für, wenn du jetzt ein Computerspiel normalerweise kaufst, kannst du ein Computerspiel, das kostet 40 Euro oder maximal 50 und dann kannst du so lange spielen bis ans Ende deiner Zeit, ne? Und da musst immer wieder eine investieren, aber du kriegst, du siehst nie wieder was von dem Geld, sag ich jetzt einmal. Das ist halt ein bisschen. Was mich an Hearthstone stört.
Wie gesagt, ist weg. Man bekommt da auch nichts mehr raus, das ist ganz klar. Die Frage ist halt, wie viel man reinsteckt. Und wie gesagt, man kann halt aus den Karten, man kann die überflüssigen Karten einfach dusten. Und es rotieren ja auch immer wieder Sets raus, sozusagen. Das heißt, die Karten kannst du entweder aufheben, weil du Wild-Format spielen willst, oder du machst sie halt einfach weg, du dustest die einfach und machst dir halt daraus neue Karten, wo halt dann, sag ich mal, eine neue Edition, wie die rauskommt, da musst du schon mal kein Geld investieren. Mhm. Und du kannst es halt immer machen. Ich meine, Yu-Gi-Oh! Ist halt auch immer die Sache, du musst jemanden finden, der das Ding abkauft, du musst viel verhandeln. Es sind auch halt Mühen dabei, ja, die halt ein bisschen auch theoretisch Energie nochmal kosten, wo du auch eigentlich theoretisch wegrechnen müsstest. In Hearthstone, das ist für die Karten und fertig. Aber klar, das Geld kriegst du nicht mehr raus, das ist klar. Das ist da drin und fertig.
Aber jetzt sind wir eh schon bei dem Thema angekommen, wo ihr eigentlich hin wollt. Also jetzt sind wir bei E-Sports. Also Hearthstone ist ja sozusagen eins von diesen vielen Spielen, von diesen E-Sports-Spielen, also sonst gibt es nur League of Legends, was riesengroß ist, Dota, Counter-Strike, also in der heutigen Zeit ist ja so, dass, also zumindest in der Zeit, wo wir zwar aufgewachsen sind, ist so, dass die Computerspiele langsam immer mehr an Bedeutung und das professionelle Computerspielen immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Jetzt ist immer meine Frage, was haltest du von dieser rasanten Entwicklung vom E-Sports, wo wirklich ganze Stadien von professionellen Teams und Spielern gefüllt werden, wo die Leute eigentlich nur anderen Spielern zuschauen, wie sie Computerspiele spielen?
Ja, das ist die gleiche Frage, kannst du dir stellen, warum Fußball so erfolgreich ist, warum Basketball so erfolgreich ist, warum jede andere normale, Anführungszeichen normale Sportart erfolgreich ist. Ich sag's ganz, also mein Lieblingsbeispiel ist einfach Counter-Strike, ja. Vor, was ich, 5, 6 Jahren hatten wir in den Medien die Debatte, ob Killerspiele, ne, wie gefährlich ist das für unsere Kinder, ja. Counter-Strike hat sich in den letzten 5 Jahren fast gar nicht verändert. Das Spielprinzip ist komplett identisch, ja. Und heute denken wir einfach ganz anders drüber. Heute sagen wir, oh cool, das ist E-Sport, da kann man Geld mitverdienen, da gibt's ganze Teams, sonst irgendwas. Das Spiel hat sich nicht verändert, sondern die Auffassung der Leute hat sich verändert, ja. E-Sport ist eine reine Aufklärungssache, ja. Die, unsere Generation ist jetzt eigentlich schon, sagen wir mal, eine ältere Generation. Und dementsprechend ist es eine Generationssache. Umso jünger die Leute halt sind, umso mehr können wir die aufklären, ja. Die älteren Leute, ich hatte letztens ein Gespräch, als ich an der Lounge war, und habe gesagt, boah, was kommt da rein? Und dann habe ich so gesagt, ja, ne, Konsolen, können wir FIFA zocken und sowas. Und die so, oh Gott. Und ich so, ja, ich habe gesagt, das ist die Zukunft. Und dann hat sie gemeint, oh Gott, wenn so unsere Zukunft aussieht, ne, dann gute Nacht, hat sie gesagt. Und da hast du halt direkt gemerkt, das ist eine, was ich, die ist 55 Jahre alt, eine Putzfrau, die das halt macht. Und die hat halt überhaupt keinen Bezugspunkt, ja. Und denkt halt immer noch, dass Konsolenspielen oder so irgendwas der Teufel ist, ja. Und dass die Kinder lieber rausgehen sollten an die frische Luft. Es ist halt einfach den Leuten, da ist es dann einfach zu spät. Die Aufklärungsarbeit kannst du nicht mehr leisten, dass du die überzeugst. Dementsprechend haben wir eben das Glück, dass immer wieder mehr junge Leute nachkommen, die eben auch selbst irgendwie mit diesem Zocken aufwachsen, ob es jetzt am Handy ist oder am PC oder an der Konsole. Und dementsprechend ist auch dieses ganze Thema viel, viel einfacher hat.
Ist es nicht da wesentlich leichter, dass du beim E-Sport, also das, wie soll ich sagen, also beim Fußballspielen, wenn ich da einen Cristiano Ronaldo sehe, der ist halt irgendwie ein bisschen so unerreichbar, ungreifbar, weil das ist halt so ein Gott und keine Ahnung, wie du den treffen solltest. Und bei E-Sports habe ich mehr das Gefühl, dass die Spieler viel angreifbarer sind, weil es halt irgendwie, man sich immer vorstellt, ja, das ist so einer wie ich sitze daheim, spiele und der sitzt auch daheim und spielt und irgendwann ist er halt richtig gut geworden, aber von der Seele her ist er immer so zu dieser junge Spieler gewesen, also dieser, der überhaupt keine Berührungsängste oder so Anknüpfungspunkte gehabt hat, also dass beim E-Sport sozusagen die erfolgreichen Spieler leichter erreichbar sind oder man sie leichter mit ihnen identifizieren kann.
Was ja an sich auch eine coole Sache ist. Wenn ich jetzt mal überlege, irgendwie bei Fußball, Cristiano Ronaldo ist es halt ein Extrembeispiel. Ja? Er ist halt einfach ein Promi, der gehypt wurde. Ja? Ich meine, du weißt nicht, wie viel Talent er hatte, wie viel harte Arbeit er reingesteckt hat. Bei den meisten Profis ist es so, das sind einfach die, die immer noch diesen Extrameter gehen. Ja? Das sind die, wo die anderen vom Trainingsplatz runter duschen gehen und die sagen, hey, ich mache noch 2 Stunden Freistöße, irgendwas. Ja? Das sind die, die Großes erreichen wollen. Und deswegen dann irgendwann auch durch die harte Arbeit belohnt werden, ja. Und im E-Sport ist es nichts anderes, nur dass man halt einfach noch nicht diesen Promi-Bonus sozusagen hat, den man halt irgendwie bei Cristiano Ronaldo hat, etc. Aber da muss man natürlich auch sehen, da gibt es Firmen dahinter, Nike, Adidas, die diese Leute pushen, ja. Die pushen die einfach aus dem Grund, um Werbung zu machen. Also es ist halt immer eine
Markenbildung.
Industrie dahinter, die die Leute pusht. Ja, und wenn theoretisch die großen Marken dann auch im E-Sport einsteigen, dann werden die auch einzelne Leute pushen. Ja, das siehst du ja auch jetzt schon in den FIFA-Spielern. Auf einmal Schalke, Wolfsburg etc., Man City, die haben alle eine FIFA-Abteilung, eine FIFA-E-Sports-Abteilung und versuchen dann jetzt auf einmal auch die Leute so ein bisschen zu pushen. Boah, das ist der deutsche Meister, das ist so und so. Keine Ahnung, vor 3, 4 Jahren habe ich auch noch nicht gewusst, wer deutscher E-Sport, der deutsche FIFA-Meister ist oder irgendwie, ja, wer da ein bisschen gut ist. Das sind halt jetzt die Szene-Insider haben das halt gewusst. Und so, wie gesagt, wenn die Marken, wenn die großen Vereine dahinter sind, wenn Geld dahinter ist, dann werden die Leute gepusht, um die bekannt zu machen und dann halt daraus natürlich irgendwie vermarktet zu werden. Aber das ist ja ganz normal.
Okay, jetzt haben wir gesagt, 2016 hast du Hearthstone gespielt, dann hast du damit wieder aufgehört. Jetzt ist die Frage, jetzt haben wir 2018, du hast eine E-Sports-Bar, also sie heißt Loot E-Sport Lounge in Würzburg eröffnet. Jetzt ist meine Frage, was ist da zwischen 2016 und 2018 passiert, dass du dich dann dazu entschlossen hast, eine Bar aufzumachen?
Ey, das ist eigentlich ganz cool. Man muss überlegen, Hearthstone hat einen ziemlich geprägt. Also durch Hearthstone ist man so auch auf die ganzen Twitch-Streams gekommen. Ich denke, viele kennen Twitch jetzt auch. Yugi-Events werden da jetzt auch übertragen. Da haben wir auch damals, glaube ich, auch CCG so mit angefangen. Ist halt eine coole Plattform. Und da hat mich dann, ich denke, die meisten werden ihn vielleicht kennen, Life-Coach heißt er. Ein super Typ. Kommt, ne, kennst du wahrscheinlich auch.
Ja, klar.
Und der hat ja früher Hearthstone gestreamt und hat dann irgendwann gesagt, boah, das Spiel hat halt Schwächen. Das Spiel hat wirklich Schwächen und zwar ist es halt Mana. Ja, es gibt Mana, das heißt, wenn du auf Runde 7 mit 7 Mana den 7 Mana Karte top deckst und der Gegner halt die 8 Mana Karte und dann auf 7 Mana nichts hat, ist halt der Nachteil groß. Ja, dementsprechend dieses Mana-basierte war halt ein bisschen, ja, ist halt schwierig und das hat ihm nicht ganz so gefallen und dann hat er ein anderes Game ausprobiert. Das war eben Gwent und dann habe ich gesehen, oh, Gwent ist ganz cool und Gwent ist auch jetzt noch nicht so alt und ist auch relativ einsteigerfreundlich. Also ich würde mal sagen, wenn du 50 bis 100 Euro investierst, hast du eigentlich eine fast Full Collection. Also ist relativ günstig, das Spiel sozusagen. Und das habe ich dann so wie Life Coach ein bisschen gezockt und da war ich auch ganz gut dabei. War auch in einem Team. Und habe dann versucht, sozusagen auch die Top-Ladder anzugreifen, also die Top 8 mal zu schaffen. War dann auch unter den Top 10 sozusagen, aber hatte dann ja eine Reise nach Kambodscha sozusagen geplant und war deswegen in Kambodscha und konnte dann die letzten 2 Wochen der Season halt nicht mehr zocken und dementsprechend konnte ich dann nicht die Top 8 machen. Und Ja, also das war sozusagen der Übergang, wo ich gesagt habe, cool, probiere ich mal was Neues aus, ein bisschen Burnout von Hearthstone eben gehabt, nachdem ich das super intensiv gezockt habe und einfach dann jetzt auf Gwent übergesiedelt. Gwent war auch ganz cool. Gwent, aber die meisten Spieler haben einfach einen Nachteil. Gwent hatte wieder den Nachteil von einem Coinflip, am Anfang, ob du halt anfängst oder nicht anfängst. Großer Nachteil halt. Und dementsprechend kann ich nur für die Zukunft da sagen, kann man mal gucken, was da jetzt noch so kommt. Das kommt ja von Reynard, das Spiel The Bazaar kommt
Ja,
stimmt. und Artifact kommt.
Artifact wird groß, weil der Entwickler, also der Alex Garfield, das ist ja der, der Magic entworfen hat, der hat an dem mitgearbeitet und das sollte dann ziemlich gut werden, das Spiel normalerweise, also
Also das
behaupte ich
hoffe ich auf
einmal.
jeden Fall. Ja, ich glaube, wie gesagt, es ist nochmal zwei Spiele, die halt auch richtig einschlagen können, je nachdem, wie gut sie eben gestaltet werden. Nochmal sozusagen für die Leute, die auch nochmal eine Alternative suchen in Zukunft oder sich da mal online was rein anschauen wollten. Aber ja, dann war es, wie gesagt, durch Hearthstone war ich immer auf den Dreamhacks und habe da auch diese ganzen, also die Berührung mit dem E-Sport zum ersten Mal gehabt. Ich meine, für mich gab es ja keinen Grund, irgendwie auf ein Counter-Strike oder Overwatch-Event zu gehen, weil ich habe das nicht gespielt. Auf der DreamHack bist du dann, zockst Hearthstone und hast dann große Pausen und läufst halt durch die Hallen und siehst halt, was da so passiert und merkst du, was da auch für eine Industrie dahinter ist und
Ist
denkst so, cool.
es, sorry, um dich zu überbringen, ist es nicht auch lustig, dass es eigentlich beim E-Sports keine Hooligans gibt, sondern dass die Fans eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, friedlich miteinander umgehen und sehr freuen, wenn der andere gewinnt? Also so ausgeartet habe ich das, glaube ich, noch nie gesehen.
Da kann ich dir auch später noch über die Launch erzählen, da hast du auf jeden Fall recht. Es ist einfach eine Community sozusagen und ist dementsprechend vielleicht auch unterschiedlich zu Yu-Gi-Oh!, dementsprechend hinsichtlich anders, dass da niemand dem anderen irgendwie was verkaufen will oder so und es da irgendwie Stress gibt, sondern sozusagen musst du dir Yu-Gi-Oh! Vorstellen, ohne dass man die Karten verkaufen kann, sondern einfach miteinander spielt. So, hey, cool, wollen wir eine Runde zocken in Cube oder irgendwas, weißt du, diese coolen Sachen. Aber ich habe eben da auch gemerkt, dass wie auf den Yugi-Events, auch auf den Hearthstone-Events, das waren die coolsten Sachen. Also zu Hause sitzen und zu zocken und zu streamen ist eine ganz coole Sache, aber mit Leuten auf ein Event zu fahren, mit Leuten sich da zu treffen, den Tag zu verbringen, ist halt immer das Nonplusultra. Und so war es auch auf den Dreamhacks. Wobei ich da eben auch noch erzählen kann, das war halt ganz zufällig. Auf der ersten Dreamhack, wo ich war, da war dann ein Stand, wo man so Spiele ausprobieren konnte, so Brettspiele. Und ich gucke so vorbei und der eine meinte so: Hey, bist du nicht Michel Grüner? Und ich so: Ja, cool. Das war einfach ein älterer Typ sozusagen, der auch mal gezockt hat und der kannte mich einfach vom Namen her und vom Aussehen her und war cool. Und dann der war halt an dem Stand, wo Spiele erklärt. Und da war ich halt, nachdem ich immer offen für Neues bin, einfach an dem sein Stand da gehockt und habe mir einfach immer wieder irgendwelche coolen Brettspiele von ihm erklären lassen. Und kam dann so weit, dass wir Resistance gezockt haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist sowas wie Werwolf. Aber super nice halt einfach. Und dann waren wir da gesessen und haben halt dann nach dem Event, es war immer relativ pünktlich so aus, ich denke mal so zwischen 8 und 9. Und dann waren wir dann halt da bis morgens um 3 oder um 4 halt noch an dem Stand gesessen sozusagen, weil die Hallen 24 Stunden offen hatte. Und haben immer wieder neue Leute irgendwie gefragt, die vorbeigelaufen sind, ob die mitspielen wollen, haben dann einfach ne, praktisch Tag und Nacht Resistance gezockt. Und das war halt einfach geil. Und der war dann auch an den nächsten Events und ich habe es mir dann selber gekauft. Und seitdem haben wir eigentlich immer in den Dreamhacks zusammen Resistance mit den Leuten gespielt.
Und da hast du dann beschlossen, okay, ich bin jetzt auf einer Dreamhack, kann Resistance mit den Leuten zocken. Ich könnte ja auch eine eigene Bar aufmachen und dort mit meinen Leuten, die vorbeikommen, Resistance zocken.
Fast, es war ähnlich. Es war dann so, ich weiß nicht, hast du mal gezockt?
Ich spiele es noch immer, ja.
Dann kennst du auch Barstones?
Ja.
Genau. Und ich habe Barstones, wie die das nicht wissen, einfach Leute, die gerne Hearthstone zocken. Da macht man einfach so ein kleines Event in den verschiedenen Städten, nennt sich dann Barstones von Barcraft. Und das habe ich versucht in Würzburg zu machen. Habe da nach Locations gesucht und habe gesehen, okay, eine Location, die erstmal gratis WLAN anbietet, ist super rar gesät hier in Würzburg. Und dann habe ich eine Location gefunden, wo wir WLAN haben können. Es war ein bisschen brüchig, aber dann hatten wir oben so eine Lounge und dann sitzt du da halt aber abends und die anderen Leute schauen dich halt an, wenn da oben sich 20, 30 Mann sitzen mit Tablets, Mobiltelefonen und Laptops, wirst du halt super komisch angeschaut und dann so. Und das war so ein Feeling, wo ich gesagt habe, du bist da halt auch nicht ganz willkommen irgendwie. Und dann habe ich gedacht, okay, du brauchst auf jeden Fall eine Location, wo du dich halt irgendwie wie zu Hause fühlst. Und dementsprechend kam dann die Idee, eine E-Sport-Lounge aufzumachen, wo man einfach zocken kann und nicht doof angeschaut wird. Wo ein Wohnzimmer ist für jeden sozusagen, der gerne irgendwie zockt. Ja? Ein Anlaufspunkt dafür zu finden. Und dann eben mit dem Hintergrund, was halt jeder abends gerne macht, vielleicht mal eine Ründchen zocken, ein Bierchen, ein normales Kaltgetränk oder halt auch eine Shisha dazu sozusagen. Und das heißt, so komplettes Wohnzimmer-Feeling gibt es dann praktisch jetzt bei mir im Loot in Würzburg. Ja.
Wie bist du auf den Namen gekommen? Loot E-Sport Lounge?
Das ist alles, sind alles so Dinge, wo man, glaube ich, auch immer im Nachhinein fragen mich viele, so wie kommst du da drauf? Ich habe am Anfang relativ viel Stress mit der Stadt gehabt. Ich hatte eigentlich erst eine andere Location. Man glaubt da gar nicht, was da alles da hinten dran hängt. Ja? Also ich kann ja mal noch einen kurzen Exkurs geben. Ich wollte erst an einer anderen Location aufmachen, habe da schon nach einem Namen geguckt. Wollte eigentlich irgendwas, was cool ist und was halt nochmal irgendwie eine Abkürzung hat. Dann hatte ich eigentlich den Namen Overpowered. OP, ne? OP kennt jeder, mhm. Overpowered. War aber dann, ich kann ja mal, wie gesagt, jetzt einen kleinen Exkurs geben, was man da alles mal so beachten sollte oder muss, wenn man sich überlegt, sowas aufzumachen. Das heißt, wenn du keine Location hast, wo vorher eine Gastro drin war, dann musst du sozusagen eine Gastro öffnen nach heutigen Standards. Das heißt, behindertengerechte Toiletten. Also brauchst du behindertengerechte Toilette, die du reinmachen musst, zusätzlich zu deinen normalen Toiletten, ja? Super viel Geld. Du musst das Ding ja umnutzen. Das heißt, Gastraumfläche pro 10 Quadratmeter Gastraumfläche, einen Parkplatz musst du vorweisen. Wenn du den nicht vorweisen kannst, kannst du ihn natürlich auch gerne ablösen und der kostet 10.000 Euro das Stück. Sind halt einfach Dinge, die man nicht so auf dem Schirm hat. Ja, man muss Lärmschutzgutachten vorlegen. Ob das denn vielleicht nachts dann zu laut sein könnte, wenn jemand eine Tür zuklatscht. Und. Also nach heutigen Standards eigentlich fast nicht zu schaffen. Und hatte dann eben das Glück, eine Location zu bekommen, wo vorher ein Restaurant drin war. Dementsprechend hatte ich die Gastro-Lizenz dafür. Und das ging dann relativ schnell sozusagen. Und dann habe ich mir eben gedacht, okay, neue Location, guckst du mal nach einem neuen Namen. Und dann habe ich auch einfach ein bisschen Fortnite gezockt mit Freunden. Und Favorite Place war sowieso immer Loot Lake. Und dann so, oh, looten. Und dann kam einfach dieser Begriff, oh, Loot. Loot ist eigentlich so ein ganz cooler Name. Ist relativ kurz, prägnant. Loot, wenn jemand zockt, kann er damit was anfangen. Wenn er nicht zockt, hört sich es wenigstens nicht super ganz strange an. Und dementsprechend dann einfach, ja, Loot. Und Loot war dann direkt geboren.
Mhm. Und E-Sport Lounge ist halt das, was du damals bei diese Hearthstone Gatherings haben wolltest, also dass du gemütlich sitzt und Anführungszeichen und halt währenddessen deine Spiele genießen kannst.
Genau. Dementsprechend habe ich da im Laden jetzt 6 bis 7 Playstations sozusagen und 3 Switch-Plätze, so Launches, wo die Leute eigentlich so gemütlich zusammensitzen können. Also wirklich auf Konsolen fixiert, um einfach dieses Wohnzimmer-Feeling zu haben. Da frage ich mich auch, ja, wieso keine PCs? Ich meine, das kennst du wahrscheinlich selbst, wenn du PCs brauchst, du mindestens 10 Stück, damit du mal 5 gegen 5 spielen kannst. Die nehmen nicht nur viel Platz weg, sondern dann sitzt du da auch mit Kopfhörern da. Und wenn du normalerweise mit Leuten zusammensitzt, die einen sagen Mario Kart, die anderen irgendwie in der Playstation, du hast jemanden, der daneben am PC sitzt mit Kopfhörern, das passt halt irgendwie nicht in dieses Bild rein, auch in dieses launchige, gemütliche Bild. Und dementsprechend habe ich gesagt, mache ich erstmal den Fokus auf Konsolen, dann eben jetzt auch mit FIFA-Events, mit Mario Kart-Events, mit einem Barstone eben jetzt auch am 10. September in Würzburg. Ja.
Ja, das ist das ist eh der große Vorteil an Hearthstone. Also der Grund, wieso ich das noch immer spiele, erstens, eine Partie dauert, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 Minuten und du kannst das spielen völlig wurscht, wo du bist. Weil es halt am Handy geht oder am Tablet, du brauchst irgendwie keinen Computer dafür. Also du kannst völlig wurscht, wo du unterwegs bist, kannst jederzeit in der Hearthstone-Partie anfangen. Und das ist natürlich auch recht praktisch. Also mir gefällt der Gedanke, was du sagst, dass die Leute zusammensitzen, dass man miteinander kommunizieren kann, aber trotzdem auch spielen kann. Was du natürlich, wenn da 5 gegen 5 irgendeine Counter-Strike-Partie geht, das geht nicht. Die sind abgeschippt, die sind im Tunnel, die sind weg. Das ist eigentlich mehr so, weiß nicht, LAN-mäßig halt.
Genau. Und du weißt ja, wie es ist, auch normalerweise bei den Yugi-Sachen, meine Zielgruppe sind die ganz normalen Casuals, jetzt nicht die Hardcore-Profi-Zocker, weil die werden wahrscheinlich daheim einfach zocken und trainieren, sondern einfach die Leute, die gern zusammen eben eine Runde Mario Kart zocken oder einfach mal abends ein Bierchen trinken wollen und eine Runde FIFA oder Rocket League auch zu zweit oder sowas oder zu dritt spielen wollen und eben nicht zu Hause irgendwo bei irgendwem chillen wollen, gibt es auch immer die Vor- und Nachteile. Ne? Lädst du Leute zu dir ein, dann willst du eigentlich schlafen gehen, aber die wollen auch weiter zocken, willst die aber nicht rauswerfen, musst danach sauber machen. Der eine will dann auch noch feiern gehen, der andere will lieber dann noch ein bisschen zocken, der andere will heimgehen. Das sind einfach Dinge, die du halt jetzt im Loot einfach komplett kombinieren kannst, was du halt sonst nicht kannst.
Ja, du verlagerst das einfach konstant auf Michel, der macht das gern und ist glücklich darüber, dass du da bist, ja.
Genau, genau so ist es. Und natürlich noch eine super Shisha, ja, passt.
Ja, kannst du deine jahrelange Shisha-Erfahrung einfließen lassen? Ich kann mich nur erinnern, wie oft du Tabak irgendwie aus Amerika besorgt hast, um die beste Shisha zu machen und die Kohle, wie lange die vorgeheizt wurde, bis sie raufgelegt werden. Also von dem her profitieren ja die Leute schon, also beziehungsweise können auch ihre eigene Erfahrung. Also ich habe das Gefühl, in Deutschland ist dieses Shisha, also ist das Shisha-Rauchen allgemein mehr so eine Kultur, wo echt recht viel, wie sie sagen, immer wieder probiert zu verbessern, was kann man noch machen, was kann man noch machen. Ich glaube, der Sven Kruschel, der einmal Yu-Gi-Oh!-Spieler war, der hat ja seinen eigenen Shisha-Laden aufgemacht. Also.
Ich glaube, bei euch in Österreich ist das ja auch verboten worden, komplett.
Nein, ist nicht. Also es geht schon, nur bei uns machen es halt genau die türkischstämmigen Leute und es ist halt noch nicht so, wie sie sagen, so normal. Also unter die Jugendlichen eher schon, aber halt die Älteren, die schauen halt immer komisch, jemanden komisch an, wenn der Wasserpfeife raucht. Also das ist mehr so, ich behaupte, dass dadurch, dass die Türken in Deutschland schon viel länger sind, ist das viel mehr zu einer Kultur geworden und halt viel offener als wie bei uns in Österreich. Das dauert noch ein paar Jahre, bis das kommt bei uns. Also so richtig, also dass das ganz normal ist, sage ich jetzt einmal.
Ich wollte halt auch einfach eine Alternative fürs, sagen wir mal, für die Abendgestaltung bieten. Ja, du hast sonst immer die Möglichkeit, du gehst halt irgendwo hin was essen, in ein Restaurant, gehst was essen, okay. Oder du gehst irgendwo in eine Kneipe ein Saufen, ja. Oder eben du gehst halt in die Shisha-Bar. Das ist sozusagen das Dritte, was es halt noch bei uns noch gibt. Aber ich wollte einfach mehr sozusagen. Ja. Für mich, ich meine, wenn ich in der Shisha-Bar sitze und dann in der Shisha ziehe, okay. Aber irgendwann 3 Stunden mit irgendwem palabern, da bin ich halt einfach nicht der Typ für. Ja. Das ist mir einfach zu langweilig, ja. Ich will dann irgendwas machen noch. Und dann war eben auch die Sache cool, weißt du, ich habe da eine Konsole, ich kann mit Leuten einfach was machen, ja. Es ist nicht so der Typ, also es ist nicht so, dass ich keinen Bock habe, mit Leuten irgendwie Smalltalk zu betreiben, aber halt.
Aber keine 3 Stunden Smalltalk.
Genau, ich meine, Frauen halt irgendwie da sitzen können und 2 Stunden über irgendein Thema reden können, ja, das ist mir halt zu doof, da zocke ich ja lieber 2 Stunden in der Zeit. Und dementsprechend war auch das eben sozusagen eine neue Art der Abendgestaltung, wo man sagt, cool, da können wir mit Leuten hingehen und können irgendwas anderes machen, außer nur essen oder eben ein Saufen sozusagen, so einfach gemütlich zocken und vielleicht auch eine Shisha und oder eben was zu trinken dazu. Das heißt, jeder dem Sein ist dann sozusagen.
Habe ich das jetzt richtig rausgehört, dass eigentlich du der Geschäftsführer bist, oder? Also Partner oder so hast du keinen, du hast das selbst großgezogen.
Ich habe es komplett selbst hochgezogen sozusagen. Meine Freundin hat mich da super krass unterstützt. Das war echt wichtig. Da sind einfach viele Dinge hinten dran, die man so nicht sieht, Versicherungen, steuerliche Dinge, wo man vielleicht im ersten Moment eben nicht die Ahnung von hat. Deswegen braucht man eine gute Beratung. Das ist echt, echt super wichtig. Ich habe da nur eben einen Kollegen, der eben bei der Shisha mithilft sozusagen.
Ja, also du hast dann einen Angestellten oder so.
Genau, einen Werkstudenten sozusagen, ganz vorbildlich.
Und wie schaut das aus? Wie supportet dich deine Familie? Also ist sie praktisch eigentlich, nachdem deine Eltern ja in Würzburg wohnen? Was haben die zu der Idee gesagt, wo du hergekommen bist? Leute, ich möchte eine E-Sports-Bar eröffnen.
Ja, das ist mein. Kannst du dir vorstellen, hätte ich irgendwie gesagt, keine Ahnung, ich will meine eigene Schreinerei hochziehen oder so, hätten die halt genau gewusst, was ich will. Die können damit halt wenig anfangen vom Thema her. Also, mein Vater hat vielleicht früher mit mir an der N64 mal irgendwas wie FIFA gezockt sozusagen oder was auch immer. Super Nintendo früher noch, das Fußball. Aber das war es auch schon. Die haben halt sonst keinerlei Berührungen mit
E-Sport
oder halt Videospielen sozusagen. Dementsprechend war es schwierig, denen genau zu erklären, was ich eigentlich machen möchte. Aber sie haben so langsam da irgendwie gemerkt, okay, was brauche ich ungefähr für eine Location? Was muss da gemacht werden? Hab dann da auch die Unterstützung bekommen, was ich beim Streichen, beim Dinge montieren und alles. Das war auf jeden Fall da. Aber am meisten, wie gesagt, muss ich da eigentlich nochmal meiner Freundin danken, die es wahrscheinlich vielleicht auch niemals hören wird, diesen Podcast. Aber da musst du dir vorstellen, ja, sie ist 29, arbeitet bei der Bank, hat, bevor sie mich kennengelernt hat, noch nie irgendwas von E-Sport gehört und hat sich aber in der Zeit, sozusagen, wo sie mit mir zusammen war, da selbst reingefuchst, auch mal eine Runde Hearthstone gespielt und einfach auch, sagen wir mal so, sich selbst weitergebildet in der Hinsicht, diesen E-Sport-Markt zu sehen. Und da war dann die Unterstützung riesengroß. Also da, wie gesagt, nochmal ein riesen Dankeschön. Das ist schon krass, wenn jemand nichts damit zu tun hat, dann aber merkt, okay, was ist da für ein Potenzial dahinter und einen dann so krass unterstützt. Das war sozusagen, ja, die Person, ohne die ich es vielleicht wahrscheinlich nicht unbedingt geschafft hätte.
Mhm. Dann was anderes, tust du auch, also ihr, was anderes Coole, jetzt sage ich mal, an so einer E-Sports-Base, dass man hergeht und das Computerspielbegeisterte sich Übertragungen anschauen kann von irgendwelchen großen Matches, weil klar, es kann jeder daheim vor einem PC allein sitzen und sich das Supermatch anschauen, aber es hat nie den gleichen Charakter oder die gleiche Atmosphäre, wie wenn mehrere Leute ein Spiel anschauen, weil sie da eine eigene Stimmung, das ist so wie in einem Stadion halt, jetzt sagst du, in einer Lounge ist natürlich wesentlich kleiner, aber halt dieses gemeinsam irgendwo hingehen und es ist ganz normal, dass man irgendwo hingeht und Fußballspiele gemeinsam anschaut und kann man bei dir jetzt dahergehen und irgendwelche großen E-Sports-Spiele anschauen?
Ja, korrekt. Das ist witzig, weil du, wie gesagt, vorher nicht gefragt hast oder so und das jetzt einfach auf doof sozusagen gefragt hast. Ich habe einen 65 Zoll Ambilight an der Wand hängen. Also, sagen wir mal, schon ein Riesenteil. Und da kann man dann praktisch eigentlich die Streams sozusagen verfolgen. Einfach, ich würde sagen, Twitch, die meisten Kanäle oder eben auch, wenn irgendwas besonders ansteht in LOL, in StarCraft oder irgendwo sonst, wo die Leute einfach gerne sehen würden, das kann ich einfach dann auf den 65-Zoll-Monitor werfen.
Ja, ist ja auch praktisch für dich, weil du so unter Anführungszeichen werben kannst, weil wenn jetzt irgendein großes Turnier ist, kannst du sagen, hey Leidels, nächsten Samstag die, keine Ahnung, Hearthstone-Weltmeisterschaft, kommt her, kriegt nur das Angebot, so, keine Ahnung, Shisha zum halben Preis. Muss natürlich dann aufpassen, dass du nicht 80 oder 100 Leute vor deiner E-Sports-Lounge stehen, wo du dir dann denkst, okay, passt, ich muss irgendwie Platz schaffen, dass ich die ganzen Leute unterbringe.
Ja, das ist aber echt interessant zu sagen, weil ich meine, ich kann in Würzburg auch super viele Studenten, man kann es auch noch gar nicht abschätzen. Das heißt, in Hearthstone oder sowas kann ich auch die Events sehen, kann ich anbieten. Bei den anderen Events brauche ich immer Unterstützung. Ich habe da schon eben Leute, was ich, die dann eben Dota oder als LOL zocken und sagen, boah, cool, da steht wieder was an. Genau die Unterstützung brauche ich, die halt dann sagen, ey cool, an dem Tag, das sind Events sozusagen, kann man da nicht ein Event machen? Dann sage ich, klar, können wir machen. Sag mir Bescheid, wie das ist, wo das ist, wann. Dann erstellen wir ein Facebook-Event und ja, da bin ich mal gespannt, wie gesagt, wer so kommt. Aber an sich ist es genau auch diese Zukunft, Streams zu zeigen von großen Events miteinander. Genauso Public Viewing, nur im kleineren Rahmen sozusagen.
Und hast du dir ja schon Gedanken gemacht, wie du deine Bar vermarktest, also halt marketingmäßig, wie du dann die Leute dazu bringst, dass sie eigentlich wissen, dass es da die Loot eSports Launch gibt? Gehst du daher und keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das geht, aber dass man auf Twitch irgendwo Werbung macht oder wie kommen die Leute, also außer du hast jetzt Insider und Freunde und die erzählen das halt weiter, also Mund-zu-Mund-Propaganda, hast du da andere Gedanken dir gemacht, wie du die Begeisterten sozusagen in deine Lounge kriegen kannst?
Also mir war auf jeden Fall von Anfang an eins wichtig. Und zwar habe ich gesagt, zur Eröffnung, ich bin jetzt genau eine Woche sozusagen am Markt, sage ich mal. Und mir ist es immer wichtig, dass ich nicht einen Ansturm habe von 100 Leuten, die vor meinem Laden stehen. Das ist mir einfach aus dem Grund wichtig, weil ich sage, jeder, der da hinkommt, soll eine geile Zeit haben, eine geile Erfahrung haben und mit den Gedanken raus, war echt ein cooler Abend, ich komme wieder. Und das kann man eben nicht haben, wenn man eben hinkommt und, oh, es ist super voll, ich habe keinen Platz, das Getränk dauert super lang, die Shisha dauert super lang und mit einer schlechten Erfahrung rausgeht. Dementsprechend, wenn der Laden so um die 50 Leute sozusagen da sind und man die gut irgendwo unterkriegt, bin ich einfach zufrieden. Und dementsprechend habe ich auch gar nicht riesen krass Werbung gemacht. Also man muss immer so sehen, ich spiele in einem Fußballverein in Würzburg, dem ETSV. Das ist ein super Verein, da haben super viele auch geholfen. die kommen auch gerne nach Spielen vorbei und die kennen natürlich immer wieder super viele Leute und die kennen wieder super viele Leute. Und dann habe ich zusätzlich nur noch Facebook und Instagram gemacht und da einfach durch die ganzen Leute, die man auch so kennt, einfach gespreadet. Hatten wir dann noch einen coolen Kontakt zu Radio Gong, bei uns sozusagen ein lokaler Radiosender, der halt gesagt hat, oh, das ist eine coole Idee, E-Sport steht bei uns auch auf der Agenda. Haben dann im Radio was gebracht für uns und auch einen Facebook-Post, der sich dann fast 300 Kommentare generiert hat. Boah, lass mal da hingehen, cool, was ist da und so. Und dementsprechend hatte man dann auf jeden Fall einigermaßen sozusagen gutes Marketing schon zum Start. Und jetzt merkt man einfach, die meisten Leute, die jetzt da waren in den ersten Tagen, waren eigentlich ein zweites Mal schon wieder da, ja, weil die einfach sagen, boah, ist cool. Und das wird sich halt einfach rumerzählen. Und wenn das genau so sozusagen dann durch diese Mund-zu-Mund-Propaganda weiter wächst, ist es, glaube ich, genau das richtige Wachstum.
Mhm. Das heißt, also bis zum Ende des Jahres planst du nicht schon zu vergrößern, sondern eher langsam zu wachsen und einmal zu schauen, okay, schaffe ich sowas wie eine Stammkundschaft von Leuten, also zwischen 30, 40 oder 50 Personen, die halt die Auslastung für dich bringen, weil am Schluss musst du ja deine Fixkosten irgendwie decken. Sag jetzt einmal. Genau. Und natürlich, wenn dann an jedem Tag dann nur mehr, also nur 5 Leute oder so da sind, dann wird sich das nicht rentieren. Aber es ist halt irgendwie so dann spannend, weil du halt so diese Balance zwischen nicht zu wenig und nicht zu viel schaffen musst, ja. Also so wie du das beschreibst.
Genau, also ich gucke nicht, dass ich nach Expansion schaue, sondern ich schaue, dass ich nach Auslastung schaue. Das heißt eben, wenn ich jetzt sage, hey cool, es gibt, ich meine, montags sind meistens einfach schwächere Tage nach dem Wochenende. Das ist immer so, das ist, glaube ich, in jeder Branche so. Dass man einfach versucht, verschiedene Events immer zu legen oder halt auch Stammtische, dass man wirklich da so eine Stammkundschaft kriegt, boah, cool, hat man vielleicht mal einen Magic-Stammtisch oder einen Hearthstone-Stammtisch oder FIFA oder sonst irgendwas.
Hast du auch vor, dass du aus deiner E-Sports-Bar selbst Livestreaming oder Videocontent produzierst, also wo man die Leute in der Bar jetzt selbst drinnen sieht, beziehungsweise ein bisschen was von der Stimmung mitkriegen könnte, oder?
Also was ich jetzt schon mache, ist halt einfach hin und wieder, wenn Leute da sind, dann sage ich, hey, cool, komm, drück einfach den Share-Button auf der Playstation und stream das sozusagen über einen Loot Würzburg Twitch-Kanal einfach. Einfach aus dem Grund, dass ich das einfach auf dem 65-Zoll-Monitor einfach sozusagen zeigen kann, was dann in der Bar passiert, dass sozusagen andere Leute in der Lounge einem zugucken könnten, der da gerade zockt. Beim Barstone, wenn wir noch was Cooles haben, da werden wir das so machen, dass Nuralka sozusagen bei dem kleinen Barstone-Turnierchen die Leute im Spectated auf seinem Kanal sozusagen das kommentiert und wir dann bei seinem Kanal auf dem großen TV zeigen, dass die anderen das Leute nochmal mit Live-Kommentar verfolgen könnten. Und an sich ist die Frage nicht, ob man jetzt die Stimmung herausstreamt aus der Bar oder aus der Lounge. Ich weiß nicht, ob das wirklich super sinnvoll ist, weil ich glaube, das interessiert die meisten Leute auch nicht. Ich mache da, denke ich, auf jeden Fall immer Fotos und auch kleine Videos, einfach mal, um die Stimmung irgendwie einzufangen. Aber die meiste Content, der ja irgendwie auf Twitch auch geschaut werden will, ist halt einfach, sind halt Spiele. Und dementsprechend werde ich da, wie gesagt, immer wieder einfach Sachen hochladen, was Leute im Laden zocken. Und sonst, wie gesagt, einfach Eindrücke auf Facebook und auf Instagram mit kurzen Videos einfach.
So, ich hatte irgendeine Frage, aber sie ist mir gerade entfallen. Jetzt muss ich noch überlegen.
Achso, ja, ich kann noch kurz sagen, wo ich vorhin darauf zurückkommen wollte, und zwar mit diesem Community-Feeling, muss ich jetzt sagen. Aber nach einer Woche, es ist halt einfach super, super cool. Man merkt einfach, dadurch, dass es jetzt nicht in der Fußgängerzone oder irgendwo liegt, ja, sondern es liegt ein bisschen außerhalb, jetzt nicht wirklich krass außerhalb, aber einfach nicht in der direkten Innenstadt sozusagen. Muss man also eigentlich, wenn man ins Loot kommt, aus einem bestimmten Grund hinkommen. Also man läuft nicht einfach so vorbei sozusagen. Und da merkt man einfach, dass es die Kundschaft Leute sind, die gerne zocken. Ja, das heißt, jeder, der da hinkommt, den verbindet irgendwie etwas, und zwar dieses Gefühl, mit anderen Leuten zocken zu wollen. Und da ist halt irgendwie immer so auch eine richtig coole Herzlichkeit dabei und auch einfach dieses gute Feeling. Ja. Man kann sich gut mit den Leuten unterhalten, die sind freundlich, es gibt keinen Stress. Jeder hat einfach einen coolen Abend. Und da ist es völlig egal, wer da ist. Ob, ne, welche Nationalität, welches Alter, völlig egal. Und das ist was mich wirklich am meisten überrascht hat, auch nach der Woche, und was ich richtig, richtig cool finde, wo ich dann auch schon sehen kann, ja, da kann sich wirklich auch eine eigene Community in Würzburg draus irgendwie irgendwann gründen.
Ja, das Coole ist ja, also als Mann tut man sich gern mit anderen messen, und jetzt sage ich mal, das Günstigste für alle ist, wenn man sich in Computerspielen misst, weil du brauchst keine Fäuste auspacken oder was weiß ich irgendwie. Es ist ja so, dass man sich gern gegenseitig anstachelt, ja. Das geht bei so Computerspielen immer recht praktisch. So, traust dich nie, komm, spiel mal. Pass auf, ich gebe dir gleich eine Klatsche oder so. Was ja auch recht lustig ist, sage ich jetzt einmal.
Ja, aber wie gesagt, dieses würde ich jetzt mal sagen, messen ist gar nicht so der Fall. Ich meine, vielleicht kann das dann kommen, wenn man irgendwelche FIFA-Turniere austrägt oder so, aber sonst die meisten.
Oder Mario Kart spielt.
Da merkst du halt einfach in der Gruppe, das kommt halt super krass an, ja, und vor allem Mario Tennis, dann merkst du halt schon, ist die Schreierei groß, wow, krass, krasser Aufschlag und so, aber alles immer in einem richtig coolen Feeling, weil du auch immer mit Leuten da bist, die du sozusagen magst. Ja, wie gesagt, echt coole Atmosphäre jedes Mal aufs Neue.
Also Auslastung haben wir ja schon geredet, also zwischen 30 und 40 Personen, also maximal 50, wirst du unterbringen in deiner E-Sport-Lounge. Eröffnet hast du am 24. August 2018. Magst du uns da noch ein bisschen erzählen, und sagen wir mir erzählen, wie das so abgelaufen ist, also was du da vorbereitet hast, wie die Stimmung war?
Ich bin da eher so ein Minimalist, so alles auf den letzten Drücker, am letzten Tag noch letzte Geräte geholt, angeschlossen, bis hin, dass das Schild, was man irgendwie 2 Wochen vorher bestellt hat, nicht da war, dann das Ersatzschild von denen per Express geschickt wurde, was auch an dem Tag auch nicht da war, sodass ich irgendwie am Montag 2 Schilder hatte, ja, aber halt eben am Montag erst und nicht am Freitag. Mein Gott, ja, das sind halt auch so Dinge, wo ich sage, ich fange einfach an, ich mache das Ding auf und habe dann den Wachstumsprozess und Entwicklungsprozess mit den Leuten. Das heißt, die Leute sehen die Entwicklung, die sehen, boah, krass, habt ihr ein cooles Schild, jetzt habt ihr da was Neues und da. Und dementsprechend bin ich auch offen für neue Sachen. Boah, kannst du das Spiel vielleicht besorgen? Ist da irgendwas möglich noch? Kann man das so machen? Ja, und da wächst man mit den Leuten, und ich glaube, das ist auch eine coole Sache. Mhm. Ansonsten von der Eröffnung, wir hatten Donnerstag so ein bisschen ein Pre-Opening mit der Family, dass die sich das alles mal so angucken. Also sagen wir mal die 50 Leute, die sonst...
Der Laden kritische halt, Blick.
Genau, die den Laden sonst halt nie betreten würden, regulär, aber halt trotzdem mal sehen wollen, was da abgeht. Die waren sozusagen einen Tag vorher da. Und Freitag, ja, ging es dann eigentlich schon, wie gesagt, gut ab. Freitag, Samstag waren wir dann nicht immer gestopft voll. Und deswegen sage ich den Leuten auch immer, die Leute wissen es auch, wenn sie mal da waren, einfach vorher anrufen, reservieren kurz, fragen, ist irgendwo was frei, was könnte ich haben? Oder eben per Facebook oder Instagram einfach anschreiben und sagen, hey, für den Tag kannst du mir da was reservieren. Mhm. Und das klappt dann auch super.
Also jetzt sind mir eine Frage wieder eingefallen, beziehungsweise meine 2 abschließenden Fragen, weil ich ja selbst recht viel als Unternehmer jetzt unterwegs bin und da alle möglichen Startup-Events gibt. Und da gibt es immer so 2 typische Fragen. Die erste Frage ist irgendwie, was war die größte Herausforderung, die du jetzt gehabt hast, um dein eigenes Unternehmen, also beziehungsweise deine eigene Bar aufzumachen? Also was war das Schwerste? Also war das der Standort oder gab es da noch andere Dinge?
Das Schwerste war ganz klar dieser Standort, diese ganzen staatlichen Vorschriften und Regularien. Da habe ich auch immer schon gesagt, wenn ich das Zeug irgendwann mal hinter mir gelassen habe, also schwieriger kann es gar nicht sein irgendwann. Und war es bisher auch nicht.
Okay, und dann die 2. anschließende Frage, die man immer gestellt kriegt. Jetzt nehmen wir an, jetzt kommt wer anders her und möchte auch ein Unternehmen oder eine Bar aufmachen. Was würdest du ihm auf dem Weg mitgeben? Oder ja.
Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Das ist, glaube ich, also ich kann es jetzt nicht 1:1 zitieren, weil ich es wahrscheinlich nicht im Kopf habe, aber das war auf der Karte gestanden, sozusagen von meinem Steuerberater, so, dass wenn man etwas liebt, es einfach tun sollte, ja, und einfach 100% geben soll, und dann wird es, ja, und das lege ich auch jedem nahe, der sagt, boah, soll ich das, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Wie so schön der Podcast von Ben Ouattara heißt, mach es einfach und mach es einfach. Einfach probieren, ja. Ich glaube, irgendwann zu sterben und zu sagen, boah, hätte ich, ne, hat das geklappt, boah, das ist, glaube ich, das schlimmste Gefühl ever. Deswegen, ja, wenn man die Möglichkeit hat, einfach probieren. Man lernt auch wirklich nur, wenn man scheitert, ja. Aus Scheitern lernt man. Alles andere, wenn man nie was probiert hat, kann man auch nichts verlieren.
Ja, das ist so wie in Yu-Gi-Oh! Also man wird nur besser, indem man Fehler macht. Und das Wichtige ist, dass man die Fehler halt nicht noch einmal macht. Also, keine Ahnung, ich kann mich erinnern, ich habe so viel gelernt, einfach dadurch, dass ich jedes Mal verloren habe und dann halt nicht hergegangen bin und gesagt habe, ah, der hat so viel Glück gehabt oder ah, der war so viel besser. Sondern ich habe mir überlegt, okay, wie hätte ich die Partie noch gewinnen können? Und irgendwie im Leben spielt sich das immer wieder, dass man einfach Fehler machen muss, damit man besser wird. Und man soll irgendwie keine Angst haben, irgendwas zu probieren, weil wenn du keine Fehler machst, kannst du dich nicht weiterentwickeln. Das gehört ganz normal dazu. Und man kann auch scheitern und so. Und das ist alles eigentlich kein Problem. Man sollte halt nicht immer wieder das Gleiche falsch machen, unter Anführungszeichen.
Korrekt. Wie gesagt, ich glaube, ein Joshua Schmidt, der kann davon immer noch ein Lied singen, wenn ich damals überlege, als wir in Dublin waren und da eben gezockt haben und ich habe einen Zug gemacht und er war dran, ich so, oh komm, lass mich den Zug nochmal zurücknehmen, ich mach's anders. Ja, und das halt häufig im Spiel. Einfach, weil ich gesehen habe, okay, der Zug war vielleicht doch nicht das Optimalste, ich kann den noch optimaler spielen. Und ja, wie gesagt, das hat ihm ganz oft nicht gefallen. Er hat ganz oft gesagt, komm, weißt du was, lass einfach eine neue Runde beginnen. Aber für mich war das wichtig, dass man sieht, kann man es irgendwie besser machen, was wäre der perfekte Zug gewesen.
Dann bedanke ich mich für deine Zeit, weil wir mit fast eine Stunde geredet. Jetzt noch eine Frage, möchtest du noch letzte Shoutouts geben oder was sind deine letzten Worte in diesem Podcast?
Shoutouts, wie gesagt, ein dickes Danke einfach an CCG auch damals, die haben da einen viel unterstützt. Ich will auch sagen, die haben auch damals vielleicht Yu-Gi-Oh! Ein bisschen weitergebracht mit ihrer Turnierserie, die sie da auf die Beine gestellt haben. Ja, die haben auch was gewagt einfach. Und ansonsten an alle, die mich noch kennen und die mich unterstützen wollen, schaut einfach mal vorbei. Im Loot in Würzburg.
Adresse?
Ist eine coole Sache. Findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Ich glaube, die Adresse wird wahrscheinlich eh relativ wenig sagen. Aber wenn ihr auf Google schaut oder eben Facebook, Instagram, bekommt ihr es angezeigt. Das Loot in Würzburg, geile Geschichte. Jeder, der kommt und das Passwort ETCG sagt, kriegt auf jeden Fall einen Shot.
Einen Yugi-Shot.
Ja, ich mixe euch da auf jeden Fall was Cooles.
Ja, cool. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und wünsche dir natürlich sehr viel Erfolg mit deinem Unternehmen.
Ja, merci. Danke dir.
Ciao.